Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, in der kommenden Woche gibt es tatsächlich einiges zu verarbeiten. Harry und Meghan kehren heim ins Reich und Nvidia bringt Zahlen. Das ist natürlich das viel wichtigere Event für uns Börsianer. Habt ihr eine Erwartungshaltung? Wird Nvidia abliefern wie gewohnt oder mal so in Kurzform? Sebastian.
Ich dachte, du fragst jetzt, ob wir eine Erwartungshaltung zu Harry und Meghan haben. Das habe ich nämlich auch gestern mitgekriegt und schön, dass du damit eröffnet hast. Aber Nvidia, ich muss sagen, es ist ja schon vieles eingepreist und wir haben auch bei früheren Veröffentlichungen ja auch gesehen, dass dann es nicht gereicht hat, selbst wenn die Zahlen gut waren. Aber ich schaue natürlich drauf, was Jensen Huang sagt, wie die Nachfrage sein wird, wie die neuen Chips ankommen, die Generation, was er so plant. Also es wird auf jeden Fall wieder ein Event werden, das die Börsen deutlich bewegen wird, denke ich.
Mir ist egal. Hauptsache Meghan kommt zurück und Suits wird weitergedreht.
Das ist eine schöne Einstellung.
Suits nicht schon eingestellt? Ja, egal.
Genau. Ich weiß, deswegen fordere ich ja die Rückkehr.
Ja, genau. Und dann können sie Harvey Specter, können sie ruhig rauslassen, so diese Person, die Hauptperson und einfach nur Meghan.
Nein. Ich finde alle top. Ich bin auch klar, ich kann auch das Team Lit verstehen, ist auch cool, aber nein, alle wieder an Bord, bitte.
Okay.
Weitermachen.
Okay, genau. Also, da kann ich dir, Lars, jetzt ehrlicherweise nicht widersprechen, aber ich will nochmal eine ganz kurze Anmerkung machen zu Nvidia. Also am nächsten Mittwoch, das ist der 26. August, deutscher Zeit, ich meine um 22 Uhr kommen die Zahlen und wir werden in der By The Dip App eine Nachtschicht sozusagen einschieben. Wir werden da nämlich die Zahlen live in der App teilen und auch eine kurze Einschätzung direkt mitgeben. Und am nächsten Tag haben wir uns auf die To-Do-Liste schon geschrieben, dass einer von uns dann also eine große Nvidia-Analyse macht, also eine Einordnung der Zahlen, Bedeutung, Relevanz dann letztendlich für das weitere Marktgeschehen auch, weil Nvidia ist ja einfach super wichtig, ihr wisst es ja alle. Und ja, insofern lege ich euch nahe, unsere By The Dip-App runterzuladen. Mehr als 50.000 Nutzer mittlerweile da drin, seit November 2024. Und genau, das könnt ihr ja einfach mal kostenlos auschecken, www.by-the-dip.de. Und jetzt gehen wir direkt rein in unsere Themen. Wir sprechen in dieser Woche über das Thema Zinsen, Anleihenrenditen. Wie gefährlich ist die Lage? Da gab es ja auch eine Ankündigung vom US-Finanzministerium. Das werden wir jetzt einfach mal in den Kontext setzen. Dann haben wir unsere MDAX-Favoriten mit dabei. Eine Hörerfrage von Jan hat uns erreicht. Er fragt, bei E.ON, macht es da Sinn, den Rücksetzer zu kaufen? Werden wir nachher beantworten. Wir haben die interessantesten Käufe der Wall Street Insider ausgegraben. Wir fragen, hat Trump möglicherweise einen geheimen Plan? Was dahinter steckt, dazu mehr nachher. Wir sprechen über ein Mega-IPO mit 600% Gewinn. Jetzt in diesen Megatrend investieren, fragen wir. Und dann zu guter Letzt Nike. Nach dem permanenten Absturz sozusagen bei the Crash, bei dieser vermaledeiten Aktie, die sich immer weiter in Richtung Süden bewegt. Das werden wir in Thema Nummer 7 einordnen. Wie gesagt, Hörerfragen www.by-the-dip.de, da kriegt ihr alle Infos zu unserem Projekt. Und jetzt steigen wir ein ins erste Thema. Sebastian, was ist der Kontext zum Thema Zinsen, Anleihenrenditen? Und ja, wenn du magst, kannst du uns auch gleich mal die Frage beantworten, wie gefährlich ist denn die Lage?
Ja, wie gefährlich die Lage ist, das können wir ja dann im weiteren Verlauf noch herausarbeiten. Aber ja, ich liefere natürlich gerne den Kontext zu dem, was da am Zinsmarkt abgeht. Und wir können ja dann im weiteren Verlauf mal einordnen, wie gefährlich die Lage wirklich ist. Also jetzt für Aktien, für die KI-Rallye, für Chips und so weiter. Was wir ja gesehen haben, und wir hatten in früheren Ausgaben ja immer wieder das Thema gestriffen der steigenden Zinsen, dass in den USA die langlaufenden Zinsen gerade deutlich angestiegen sind. 30-Jährige über 5%, die 10-Jährigen laufen auch nach oben. Und das ist mittlerweile, das haben wir jetzt diese Woche klar gesehen, zu einem Problem geworden für Scott Bessent. Denn er hat ja verbal zumindest in die Märkte eingegriffen. Er hat gesagt, dass die üblichen Maßnahmen, die er hat, wo er in den Anleihenmarkt eingreift, das heißt, das Finanzministerium kauft von Zeit zu Zeit relativ illiquide Langläufer auf mit einem Zeitraum oder Laufzeit von 20 bis 30 Jahren, um diese dann später neu zu ersetzen durch andere Refinanzierungen. Und er hat jetzt gesagt, also Scott Bessent, dass er hier dieses Volumen von 2 Milliarden auf 4 verdoppeln will. Das hat er zumindest am Mittwoch gesagt. Am Donnerstag hat er nochmal nachgelegt und hatte gesagt, er kann sich sogar vorstellen, dass das Volumen nochmal stärker und größer wird. Das heißt, das amerikanische Finanzministerium, man kann es eigentlich so raussagen, versucht den Zinsanstieg am langen Ende zu verhindern. Wobei, wenn man mal mit dem Spitzenstift nachrechnet, pro Quartal kommen etwa 18 Milliarden Dollar an Zusatzkäufen aus dem Finanzministerium dazu. Das ist natürlich in Anbetracht einer Refinanzierungsmauer, die vor uns steht, von 10 Billionen, nicht sonderlich viel. Aber man sieht schon, dass bei so einem Zinsniveau bei den Langläufern von 5,3% das amerikanische Finanzministerium etwas wankelmütig wird und versucht, in den Markt einzugreifen, weil sie befürchten, dass es zu teuer wird. Und was ich gebe gleich das Wort an euch ab, besonders spannend finde vor diesem Zusammenhang, als ich damals Finanzmanagement studiert hatte, da gibt's ja das sogenannte den Crowding-Out-Effekt. Das heißt, das war ja immer das Befürchtete, dass wenn der Staat zu viele Schulden aufnimmt, er dadurch die Wirtschaft aus dem Markt verdrängt. Und jetzt haben wir das Umgekehrte, sondern die KI-Unternehmen, die Hyperscaler, nehmen so viel Geld auf, dass sie dadurch die Zinsen so verteuern, dass der Staat ein Problem kriegt. Also wir haben eine interessante Gemengelage, die wir hier haben. Und ich gebe mal das Wort an euch ab. Ist das jetzt gefährlich oder wie seht ihr das?
Ja, und ich hänge noch die Frage für dich, Lars, dran. Ist dieses Programm, was Scott Bessent verkündet hat, ist das überhaupt ausreichend? Ich meine, diese Summe mutet jetzt nicht besonders horrend an, in Anbetracht von 40 Billionen US-Dollar Staatsschulden, also 4 Milliarden da pro Quartal, eventuell auch ein bisschen mehr, damit zusätzlich einzusetzen. Also reicht das überhaupt?
Also, es reicht natürlich nicht. Es gibt wahrscheinlich Einzelkäufer, die mehr am Anleihenmarkt gekauft haben, als in dem Fall das amerikanische Finanzministerium. Aber die Signalwirkung, die davon ausgeht, die ist natürlich eine hellstrahlende, was wir insbesondere an den Kursbewegungen gesehen haben von Gold und von Bitcoin, die unmittelbar und meines Erachtens auch absolut nachvollziehbar reagiert haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, einer unserer ersten gemeinsamen Folgen, da haben wir über Zinskurvenkontrolle gesprochen. Das ist jetzt das Gegenteil eigentlich von Zinskurvenkontrolle, denn hier ist kein Zins festgeschrieben und es wird gekauft, whatever it takes, sondern es ist ja eine festgeschriebene Summe, die da ab dem 9. September gekauft werden soll. Aber wenn man es mal so betrachtet, dann ist das Stufe 1 auf den möglichen Wegen hin zu einer weiteren Eskalation. Und das ist das Signal, wir greifen hier ein. Das ist im Übrigen deshalb auch keine Zinskurvenkontrolle, weil nur die Fed eine Zinskurvenkontrolle vornehmen könnte und nicht das Finanzministerium. Nur wir sind uns wohl einigermaßen einig, dass Finanzministerium und Fed kaum gegeneinander arbeiten würden. Und deswegen sage ich nicht, dass wir die nächsten Eskalationsstufen, um es mal so zu formulieren, in den nächsten Wochen sehen werden. Nur wir waren uns ja einigermaßen einig. Wir waren uns nicht ganz einig, was die zeitliche den Ablauf angehen würde. Dass aber aufgrund der Schulden, die hier refinanziert werden müssen, am Ende irgendwann Zinskurvenkontrolle stehen würde, egal wie man es nennt. Und das ist, ob wir es den Auftakt nennen wollen, es wird so oder so irgendwann passieren. Und man beginnt natürlich nicht mit der großen Bazooka, die braucht man ganz am Schluss. Und insbesondere möchte man dem Markt auch nicht suggerieren, wir hätten hier irgendeine Form der Krise. Aber das Wichtigste für mich, das würde ich gern schon mal an dieser Stelle vorab stellen, ist, ich nehme an, alle, die hier bei The Dip hören, interessieren sich für Geldanlage und machen das. Aber es ist sowas von ein doppelter und dreifacher Unterstrich, dass du mit Cash Kaufkraft verlieren wirst. Und das ist das große Signal. Selbst wenn es volatil wird, selbst wenn Märkte stark schwanken, selbst wenn sie mal stark korrigieren, Wenn du dein Geld nicht in Sachwerte investiert hast, dann wirst du in den nächsten Jahren massiven Kaufkraftverlust erleiden.
Sebastian, ich gebe gleich nochmal eine Frage an dich weiter. Lass mich nochmal ein, zwei Gedanken hier zusätzlich mitteilen. Also die Signalwirkung, die Lars jetzt schon angesprochen hat, da möchte ich auch nochmal meinen Strich drunter ziehen. Das ist nämlich tatsächlich auch für mich sozusagen so ein Fazit von diesem Move, dass das US-Finanzministerium jetzt am langen Ende, also 10-, 20- und 30-jährige Staatsanleihen vom Markt wegkauft, bedeutet, das ist ja nichts Abstraktes, sondern Geschäftsbanken und auch große Fonds, die diese Anleihen im Portfolio haben und zuletzt dann auch in der Tendenz den Verkaufsknopf gedrückt haben. Denn wenn die Renditen steigen, dann müssen ja die Kurse der Anleihen fallen. Und das hat ja eine Signalwirkung fürs Finanzministerium. Oh, wenn wir jetzt unsere weiteren Schulden revolvierend wieder refinanzieren wollen, dann müssen wir, wenn wir es am langen Ende machen, mehr Zins bezahlen. Und aktuell ist die Fed ja auch nicht gewillt, offenbar, also sich so ganz, ganz klar zu Zinsschritten nach unten, auch wenn Sebastian sie ja sozusagen anti-Mainstream-mäßig schon erwartet, der Fuchs, der sozusagen da durch das aktuelle Marktgeschehen so ein bisschen hindurchschaut in die Zukunft. Also das heißt, dieser Move kam eigentlich zu einem recht guten Zeitpunkt. Also Sebastian hat schon gesagt, zu diesen 5,35% am langen Ende bei den 30-Jährigen, da war jetzt offenbar der Schmerz so groß, dass halt zumindest mal irgendwie eine Signalwirkung gegeben werden sollte. Und ich unterstreiche nochmal, die Summe ist es nicht, sondern es ist die Signalwirkung. Wir haben ja immer früher von diesem Fed-Put gesprochen. Also immer, wenn es heikel wird an den Kapitalmärkten, dann kommt die Fed und wird schon dafür sorgen, mit Unterstützungskäufen, mit anderen Instrumenten, die sie einsetzen kann, dass also Liquidität in den Markt kommt, dass ein bisschen Beruhigung einkehrt, dass also niemand da panikartig weiterhin verkaufen muss. Und offenbar gibt es jetzt auch diesen sozusagen so ein Scott-Bessent-Put oder so ein Finanzministeriums-Put, also auch das Finanzministerium, auch wenn die natürlich da sehr stark aus eigenem Interesse heraus handeln, werden jetzt ein Akteur am Markt, der ernst zu nehmen ist und der ja letztendlich auch eine recht hohe Bonität immer noch genießt, immer noch, auch in Anbetracht von 40 Billionen Staatsschulden und 1 Billion US-Dollar Zinsen, die sie im Jahr aufbringen müssen. Und insofern ist da die Not offenbar jetzt aktuell auch recht groß. Aber Sebastian, ich gebe noch mal eine Frage an dich weiter. Und zwar, jetzt haben wir heute am Freitag, wo wir aufnehmen, ja bei den 30-Jährigen wieder zumindest mal 5,25% aktuell erreicht. Also ja, was macht der Markt da jetzt? Also ist das so, die Kinder verschütten was im Kinderzimmer und dann kommt Mami und wischt's weg und dann wird nochmal absichtlich was verschüttet, damit man dann irgendwie austestet, wie weit man gehen kann oder wie kann man das hier?
Kann man so. Also wenn die Kinder vorher ein Glas Wasser verschüttet haben, dann wird es jetzt wahrscheinlich ein Eimer Wasser sein. Denn ich hatte es ja bei uns in der App schon eingeordnet, per Sprachnachricht am Donnerstag. Da hatte ich gesagt, ich bin mal ganz gespannt, ob diese Verbalintervention gedeckt von ein paar Milliarden. Mir ist schon bewusst, dass ein paar Milliarden viel Geld ist. Aber du hast es nochmal gerade eingeordnet, Timo. In Anbetracht von 40 Billionen Schulden und 10 Billionen in der Refinanzierung sind 18 Milliarden oder 20 extra nicht die Welt. Und der Markt wird wissen wollen, wie weit die USA beziehungsweise auch Finanzminister Scott Bessent geht. Und deswegen sehen wir ganz klar, dass jetzt geguckt wird, okay, bekommen wir weitere Interventionen. Und das hat ja am Donnerstag schon funktioniert, weil Scott Bessent dann gesagt hat, na ja, vielleicht verdoppel ich nicht nur die Käufe, sondern sogar kommt noch ein bisschen was obendrauf. Also das ist jetzt so ein Kampf. Da hat sich Scott Bessent aber auch in eine Ecke manövriert, weil jetzt muss er dem Markt auch zeigen, wenn die Zinsen weiter steigen auf 5,3, 5,4, wie es weitergeht. Also da ist auch die Frage, wie wird dann Kevin Warsh reagieren? Wird er dann Scott Bessent zur Seite springen? Wird er das flankieren? Werden wir ein Light QE sehen, wo die Fed wieder in den Markt eingreift? Also das wird jetzt besonders spannend, was die nächsten Tage bringt, weil jetzt wird versucht herauszufordern, ob Scott Bessent am längeren Hebel sitzt oder der Markt.
Und es ist ja Liquidität geschaffen worden. Also jemand bekommt ja gerade Geld für seine Staatsanleihen, die zuvor im Portfolio gehalten wurden. Ich habe es vorhin schon gesagt, also in der Regel ja große US-Geschäftsbanken, internationale Banken, Pensionsfonds und so weiter. Aber Lars hat es ja vorhin auch gesagt, also es wurde eigentlich die Geldmenge nicht ausgeweitet, weil das kann ja letztendlich nur die Fed Und das Thema Zinskurvenkontrolle, ich glaube, wir müssten es sowieso irgendwann nochmal wirklich dann sehr, sehr detailliert machen, heißt ja nur, die Fed würde quasi ein Renditeniveau festschreiben am langen Ende und dafür sorgen, dass dies auch eingehalten wird, also indem sie halt selber dann wieder Anleihen vom Markt weg absorbiert, wenn dieses Renditeniveau dann überschritten wird. Aber das, was jetzt stattfindet, ist ja eigentlich eher etwas, was so, Entschuldigung, so eine Art Durationsswap ist. Also am langen Ende wird jetzt gekauft, damit hoffentlich der Zins dann runtergedrückt, also so das Kalkül. Aber finanziert wird das Ganze wieder am kurzen Ende, weil Lars, vielleicht kannst du es mal einordnen. Wie macht denn das jetzt eigentlich das US-Finanzministerium, dass die also, das Geld besorgen?
Ja, sie letztlich schulden sie auf von lang auf kurz um. Und der Vorteil ist, dass sie damit viele Anleihen, die in irgendwelchen Büchern liegen, also denjenigen, die diese Anleihen halten, auch die Möglichkeit gibt, umzuschulden. Und das hat halt einen positiven Effekt für alle, die dafür sorgen, dass der Finanzmarkt gut läuft. Also die Banken haben sofort positiv reagiert. Und dementsprechend passt völlig richtig, das gesamte Volumen der Liquidität steigt nicht. Aber die verfügbare Liquidität, die steigt eben kurzfristig an. Und nochmal die Volumina sind, wir dürfen ja nicht vergessen, es sollte am 9. September beginnen. Also eigentlich ist noch nichts passiert, aber die Bewegungen am Aktienmarkt haben natürlich schon stattgefunden. Und für mich das eigentlich Spannende ist, dass man sicherlich bei einem oder anderen aus der Trump-Administration sagen kann, naja, ob der so genau weiß, was er hier anrichtet. Aber bei Scott Bessent, der Mann kommt direkt aus der Branche, der weiß ganz genau, dass es um die absoluten Volumina hier nicht gehen kann. Und er weiß auch, das, was Sebastian angesprochen hat, dass der Markt weiter testen wird. Wie weit gehen denn die Anleihekäufe? Werden sie zur Not nochmal verdoppelt oder nochmal verdoppelt? Und wir werden es sehen. Das große Problem ist ja, dass wir auf der einen Seite haben eine Geopolitik, die dafür sorgen könnte, dass die Inflationssorgen eher steigen. Und auf der anderen Seite eine Geldpolitik, die eigentlich sehr klar gesagt hat, wohin sie will und wohin sie muss. Und ich bin gespannt auf die nächsten Wochen. Aber man darf nicht vergessen, aus dieser Situation heraus ist für Anleger die Wahrscheinlichkeit, dass sie steigende Aktienkurse, steigende Goldkurse, steigende Bitcoin-Kurse erhalten, relativ hoch. Ja, man fragt sie natürlich immer, ja, aber irgendeiner muss ja den Preis zahlen. Genau. Alle, die nicht in Aktien, nicht in Gold, nicht in Bitcoin investieren können, weil sie von der Hand in den Mund leben, mehr oder weniger. Oder, ich glaube, in Deutschland sind es immer noch 8 Billionen, die ja absichtlich nirgendwo investiert werden. Die werden dafür bezahlen. Und die werden letztlich die Zeche zahlen über den Kaufkraftverlust. Das war für mich das Signal, was im Prinzip vorher schon bekannt war, aber was jetzt nochmal ganz deutlich unterstrichen wurde.
Warum sind denn insbesondere die Metalle und auch der Kryptosektor letztendlich durch diesen Move vom Finanzministerium so nach oben gepeitscht worden? Also bei Krypto kann man ja noch sagen, Trump hat in dieser Woche auch Druck gemacht, dass das Kryptogesetz da auch quasi weiter auf den Weg gebracht werden soll. Das könnte ja auch damit zusammenhängen. Aber bei den Metallen, Sebastian, warum sind Gold und Silber denn jetzt wieder ganz gut in Tritt?
Ich würde da Krypto auch noch mit reinnehmen. Also zum Teil ist ein Anstieg oder ein Teil des Anstiegs sicherlich durch das Kryptogesetz zu erklären. Aber generell, wenn du natürlich als Finanzminister sagst, ich greife jetzt ein, am langen Ende, um die Zinsen nach unten zu kriegen, damit ich mich refinanzieren kann, signalisierst du ja, dass du dir Sorgen machst um die Refinanzierungsfähigkeit deines Landes. Das heißt, die Manipulation am langen Ende, die hat natürlich bedingt, dass eine Flucht in Sachwerte, gerade Edelmetalle und Krypto, stattfindet. Und auf der anderen Seite drückst du natürlich den Realzins, also den Zins nach Abzug der Inflation, durch deine Interventionsmaßnahme nach unten. Und das ist auch positiv für Edelmetalle, weil Edelmetalle mögen nicht so gerne positive Realzinsen, sondern laufen am besten, wenn der Realzins negativ ist. Es gibt Ausnahmen. Gold hatte sich vor 1,5 Jahren komplett vom Realzins, also vom Positiven entkoppelt und ist trotzdem gestiegen. Das war eigentlich auch schon Warnsignal per se. Aber diese Intervention, dieser Vertrauensverlust und dieses Drücken des Realzinses und natürlich damit verbunden auch, wenn der Zins am langen Ende steigt und wir haben ja am vorderen Ende bei der Fed noch einen relativ niedrigen Zins, dann bedeutet das, die Zinskurve wird steiler und wenn eine steile Zinskurve da ist, dann schöpfen die Geschäftsbanken ihrerseits Geld und schaffen Liquidität. Also auch das ist ein Grund, der hier mit reinspielt. Von daher, wie vorhin gesagt, ich bin gespannt, wie Scott Bessent jetzt aus der Situation herauskommt, weil er muss gegen die Märkte dagegen halten und die werden ihn herausfordern, weil sonst ist er wirklich mehr als eine Lame Duck, weil dann hat er gesagt, ja, wir machen das und die Märkte haben ihn einfach überrollt. Also gerade dieses Herausfordern des amerikanischen Finanzministers kann vielleicht sogar bedingen, dass die Zinsen noch weiter steigen, wenn er nicht weiter interveniert.
Bessent wird ja damit gerechnet haben, dass die Märkte ihn jetzt auch herausfordern. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ihn das jetzt total überrascht. Also ich schätze mal, dass sie ja so auch so eine Art Szenarienplan entwickelt haben, bevor sie das bekannt gegeben haben. Also dass er jetzt dann immer mal wieder, also er wird ja jetzt damit rechnen, dass er immer wieder die Summe so ein kleines bisschen anpassen soll. Vielleicht ist er deswegen auch nur von am Anfang von 2 Milliarden auf 4 Milliarden gegangen und hat dann jetzt noch Spielraum.
Also ja, den Spielraum hat er sicherlich noch. Also selbst 40 Milliarden wären ja gar kein Problem. Ich glaube, er wollte einfach die Reaktion testen. Er wollte gucken, ob dieser Hebel funktioniert. Wir dürfen ja nicht vergessen, das ist das Finanzministerium. Das ist natürlich wichtig, das ist ja letztlich auch der Regierung unterstellt, aber die richtig großen Hebel hat nun mal die Fed. Und die Fed ist ja momentan immer noch in einer Phase des Bilanzabbaus. Sie sind ja weit von QE entfernt. Wir sprechen ja ziemlich sicher, zumindest nicht mal von rapiden Zinssenkungen. All das wäre natürlich theoretisch noch möglich. Ja, das heißt also, das meinte ich mit Eskalationsstufe. Das ist einen kleinen Hebel umlegen und einmal gucken, reagiert der Markt, macht er. Und eventuell wird man hier diese Grenze auch gar nicht fest einziehen, sondern den Markt jetzt erstmal wieder in Ruhe lassen. Denn man will ihn natürlich auch nicht desensibilisieren, was das angeht. Ich würde gerne noch ergänzen, weil Sebastian sich all diese Siegesrunden ja verdient hat. Obwohl wir sind ja alle in Gold investiert. Ich weiß nicht, seit wann das so ist. Ich habe nur diese Schlagzeile gestern mitbekommen, dass prozentual Gold in den Bilanzen der Zentralbanken Anleihen mittlerweile überholt hat. Und Gold ist ja der deutlich kleinere Markt gegen Anleihen. Das heißt also, die Zentralbanken kaufen und kaufen und kaufen, was sie nur können. China hat auch nochmal seine Käufe deutlich erhöht. Und dementsprechend, also bei uns dreien besteht wahrscheinlich Einigkeit, dass Gold im Depot eine wichtigere Funktion hat als Anleihen. Aber vielleicht kann man es an dieser Stelle doch nochmal mitnehmen.
Okay, damit machen wir jetzt erstmal einen Schlussstrich unter das erste Thema. Also was ihr mitnehmen sollte, liebe Leute, ist, also hier dieses Signal vom US-Finanzministerium ist etwas, was definitiv eine sehr hohe Relevanz hat. Und wir jetzt auch in den nächsten Wochen natürlich auch wieder, insbesondere Jackson Hole steht ja jetzt an, das große Notenbanker-Treffen. Da werden wir auch nochmal, also die werden sich ja mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise dann dahingehend auch äußern. Und das werden wir dann für euch natürlich auch mit in der Berichterstattung covern. Entschuldigung, Frosch im Hals. Jetzt gehen wir rüber zum Thema Nummer 2 und da gehen wir jetzt nach Deutschland und gucken mal den MDAX an, also den kleineren Bruder vom DAX. Und Sebastian hat auch da wieder ein bisschen Kontext für uns mitgebracht. Sebastian, was ist da los beim MDAX? Gefällt dir gerade ganz gut, oder?
Ja, ich hatte jüngst Research der Deutsche Bank gelesen und da standen interessante Dinge drin und ich dachte mir, ja, alle blicken ja auf KI und Chips und wie geht's weiter und wie ist das Wachstum und die Nachfrage. Und der schnöde MDAX, den hatten wir zuletzt im Januar oder Februar mal analysiert als den MERZ-DAX. Und der schnöde MDAX, der hat ein Gewinnwachstum von 27% im laufenden Quartal bei den Gewinnverlautbarungen hingelegt gegenüber dem Vorjahr. Und es ist so, 5 Prozentpunkte war das Wachstum besser als erwartet und gleichzeitig ist der MDAX allerdings immer noch gegenüber dem DAX um 10% unterbewertet.
Werbung. Hi, hier ist Timo. Danke, dass du dir kurz die Zeit nimmst. Ich habe heute ein Sonderangebot für dich, das du nur hier bei The Dip bekommst und nirgendwo sonst. Du weißt ja sicher, dass Lars, Sebastian und ich unsere privaten Depots bei Smart Broker Plus führen. Und zwar aus guten Gründen. Smart Broker ist für den anspruchsvollen Privatanleger die beste Adresse. Du kriegst dort Top-Konditionen, eine riesige Produktauswahl, auch bei Zertifikaten, Rohstoffen und Krypto. Und vor allem ist das Handelssystem auch in krassen Marktphasen absolut stabil und zuverlässig. Ich habe selbst bei einem anderen Broker erlebt, dass in einem Abverkauf meine Orders einfach nicht durchgingen und das hat mich ehrlicherweise total geärgert. Bei Smart Broker Plus hatte ich in den letzten 2 Jahren noch nicht ein einziges Mal ein Problem. Ach ja, wir von By The Dip kriegen übrigens Sonderkonditionen bei Smart Broker Plus, denn alle By The Dip Nutzer kriegen bei Smart Broker Plus eine exklusive VIP-Betreuung im Kundenservice. Bedeutet, deine Kundenanfragen werden im Service bevorzugt behandelt. So, jetzt weißt du, warum wir Smart Broker Plus nutzen und auch empfehlen. Aber das Beste kommt erst noch. Denn wenn du jetzt über unseren Link ein kostenloses Depot bei Smart Broker Plus eröffnest, schenken wir dir zusätzlich 6 Monate bei The Dip Plus im Wert von 129 Euro. Damit kriegst du Einblicke in die privaten Käufe und Verkäufe von Sebastian und mir, sowie exklusive wöchentliche Videoanalysen und auch Live-Events mit uns dreien. Also, nochmal in Kurzform. Jetzt ein kostenloses Smart Broker Depot über buy-the-dip.de/smart eröffnen und 6 Monate bei The Dip Plus im Wert von 129 Euro vollkommen kostenlos sichern. Den Link findest du in den Shownotes oder unter diesem Video. Wichtig ist aber, diese Aktion gilt nur für wenige Tage, also sei schnell. Lars, Sebastian und ich, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich.
Und da dachte ich mir, das lohnt doch mal, hier die Aktien anzuschauen, die drin sind. Und vielleicht bringt jeder einen Favoriten mit. Soll ich schon eröffnen oder wollt ihr?
Lass uns mal, ich bin gespannt auf Lars Wert, ja, den er mitgebracht hat.
Gerne. Also, wenn man es rein charttechnisch sieht und sagt, wo sind mit dem entsprechenden Risiko die nächsten 30-40% schnell drin, da muss man sagen, da ist eine Menge Feuer in Aixtron. Aber wenn wir über Fundamentales sprechen, dann habe ich die Kronis mitgebracht. Warum? Weil ich für längerfristige Investitionen stets nach Weltmarktführern suche und Kronis ist in seinem Kerngeschäft, also Apfel- und Verpackungsindustrie, Technik für die Getränkeindustrie, ein zugegeben nicht sehr schnell wachsender Weltmarktführer, was allerdings auch, und das betrifft halt Industrie, am Zinsniveau liegt. Und aktuelles KGV von Kronis ist noch 11, Dividendenrendite von 2,7. Übergeordnet ist das ein Aufwärtstrend, den wir hier sehen. Und dementsprechend, ich habe sie mir immer mal angesehen, Net Sales steigen von 5,7 auf 6,4 in den nächsten 2 Jahren. Also, ich finde Kronis, man möchte ja Unternehmen, die einen Burggraben um sich herum haben. Und deswegen, wenn ich jetzt gezwungen würde, einen MDAX-Kandidaten langfristig zu kaufen, dann würde ich mit gutem Gewissen Kronis kaufen. Ich habe auch noch, aber ich lasse euch erstmal den Vortritt.
Ganz kurz noch für diejenigen, die Kronis nicht kennen, was machen die?
Habe ich es nicht am Anfang? Kurzen Hinweis, also sie sind Abfüll- und Verpackungstechnik für die Getränkeindustrie. Also PET-Flaschen, Glasflaschen, Dosenabfüllung. Nee, alles gut. Etikettierung, Verpackung, abschließend wird das Ganze logischerweise weiter transportiert. Also für andere Hersteller, diese ganzen Abfülllinien, die man so kennt aus Sendung mit der Maus, also da habe ich einen Großteil meines Wissens her, die kommen von Kronis. Und das ist, die Margen sind recht stabil. Das ist nichts, was von heute auf morgen durch die Decke geht. Aber wenn man sowas günstig bekommt, dann sorgt das im Depot für eine gute Mischung. Und ja, wie ich immer sage, wenn ich ein 60-Werte-Depot hätte, dann wäre wahrscheinlich eine Kronis mit drin. Aber ich pflege ein kleineres langfristiges Portfolio. Und deswegen ist die Kronis da nicht mit drin.
Okay, und jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast, Sebastian.
Ich habe die DWS Group mitgebracht. Also ich habe ja beim MDAX natürlich mal immer reingeguckt, was sind so die Verlierer, was sind so die Top-Gewinner. Du kannst natürlich immer auf einen Momentumwert dann setzen, aber die DWS ist so, ja, so nicht ganz unter den Top 10, liegt in diesem Jahr gut 20% vorne. Und was da spannend ist, sie haben ein solides Umsatzwachstum, Gewinnwachstum, auch Free Cashflow. Sie haben ein schönes Momentum seit Oktober 2022, muss man auch sagen. Und die DWS Group könnte, und wir hatten es hier schon mal thematisiert, ein großer Gewinner werden des Altersvorsorgedepots. Also da kommt jetzt zusätzliche Fantasie rein in einen Wert, der stabil nach oben läuft. Und ich habe den Wert nicht. Ich würde ihn wahrscheinlich kaufen, wenn ich nicht mit Buy the Plus schon in einen breiten europäischen Banken-ETF investiert wäre. Denn ich bin ja sehr, sehr positiv für den europäischen Bankensektor gestimmt. Deswegen will ich jetzt keine Klumpenbildung. Aber ich finde den Wert spannend, muss aber auch sagen, auf dem aktuellen Niveau, wenn ich jetzt mal fundamental reinschaue, KGV ein bisschen überbewertet. Das liegt halt an dem starken Momentum. Also entweder man geht her und macht so ein Abstauberlimit rein, irgendwo bei unter 60 Euro, oder man kauft halt mit Momentum neues Hoch und sagt, die Aktie ist gut gelaufen, da will ich einsteigen. Also kurzum, entweder auf den Rücksetzer warten, der Wert ist ja gerade in der Korrektur, oder die Stärke kaufen bei einem Ausbruch. Aber ich finde, das ist ein schöner Wert, den wenige auf dem Radar haben, der aber wirklich ruhig und geräuschlos stabil nach oben läuft.
Okay, die DWS und Krones. Ich habe gemerkt in der Recherche, dass ich mich mit dem MDAX erstmal wieder so ein bisschen, ja, tatsächlich bekannt machen musste. Ich habe nämlich echt sehr, sehr lange keine Unternehmen aus dem MDAX mehr gescreent. Okay, mit Ausnahme von der Porsche AG. Allerdings habe ich die ohnehin so ein bisschen unter der Beobachtung, und zwar auch schon beginnend, als sie noch im DAX waren. Aber die Porsche AG würde ich jetzt auch nicht als Investment zumindest ins Portfolio mit reinnehmen. Und ich habe mir zusätzlich noch Nordex angeschaut. Da ist halt schade, dass dieser Anteil vom Servicegeschäft noch relativ klein ist in puncto Umsätzen. Also macht ja so 10-15%. Also wenn das Service- und Wartungsgeschäft dann irgendwie mal ein bisschen größer werden würde, dann wäre das wahrscheinlich ein Wert, der auch in so einer Korrektur, wo er jetzt drin ist, nochmal spannender werden könnte. Ich finde aber die Konkurrenzsituation zumindest auch etwas, worauf man jetzt schauen sollte. Dann habe ich mir Auto 1 angeschaut. Da scheint ja auch jetzt zumindest mal das ganz große Comeback, Turnaround, Wachstum vorbei zu sein. Und Renk und Hensoldt sind mir jetzt einfach irgendwie zu teuer. Also das sind die Werte, die ich mir en Detail angeschaut habe. Und dann habe ich halt gesagt, wisst ihr was, Leute, dann gebe ich es halt auf. Also falls ich mich für den MDAX erwärmen müsste, dann würde ich es über einen ETF abbilden. Und aktuell muss ich auch ganz ehrlicherweise sagen, würde ich mich nicht für den MDAX erwärmen. Also das ist mein Votum. Ihr zwei Krones, DWS, ich halt, ja.
Ich hatte ETF. Ja noch einen Außenseiter, ja. Einen Titel, den ich immer viel zu teuer für zu teuer befunden habe, der aber mittlerweile gar nicht mehr so teuer ist. CTS Eventim, die habe ich mir auch nochmal angesehen. Und die sind mittlerweile ein gutes Stück günstiger, sind auch deutlich vom Hoch runtergekommen. Und mein Gefühl ist so ein bisschen, dass ja, in Zeiten von Social Media und KI und Homeoffice, dass aber der Drang, sich ja einfach sozial mit anderen Menschen zu treffen und auf solche Events zu gehen, dass der eher noch größer wird. Wenn man sich das anschaut, ausverkaufte Stadien und Eventim hat hier eine sehr starke Marktstellung. Also kann man sich vielleicht auch mal auf die Watchlist nehmen. Ich würde allerdings warten, bis der Kurs dann auch eine positive Reaktion zeigt.
Die werden aber andauernd abverkauft nach den Zahlen. Die kriegen immer mit 15% eins auf den Deckel, sobald sie Zahlen melden. Und ehrlicherweise, wenn ich Investmentbanker wäre und dafür bezahlt werden würde, M&A-Transaktionen irgendwie einzutüten und irgendwie was pitchen müsste, dann würde ich dem Spotify-Vorstand pitchen, CTS Eventim zu kaufen oder so eine Art Joint Venture mit denen einzugehen. Weil ich glaube, das wäre schon, ich glaube, das wird irgendwann kommen, dass halt so diese Ökosysteme halt quasi so Musik und alles, was so mit drumherum hängt, egal ob das Merchandising ist, ob das denn halt auch der Ticketverkauf ist für Tourneen und so, dass das immer weiter in ein Ökosystem irgendwie reinkommt, dass du dann gar nicht mehr so 3 oder 4 Plattformen dafür brauchst, sondern dass halt über einen großen Player dann abgewickelt wird. Und das würde ich, also dem Spotify-Vorstand müsste man das wahrscheinlich pitchen. Ne?
Ja, kosten nur 5,5 Milliarden. Also insofern. Ja. Ein spannender Gedanke.
Genau, machen wir jetzt aber weiter mit dem Thema, was ich gerade hier weggeklickt habe. Aber Sebastian, du weißt mit Sicherheit auch aus dem Kopf. Ja, E.ON, vielen Dank. E.ON, das ist die Hörerfrage von Jan. Und Jan fragt, sollte man den Rücksetzer kaufen? Ich glaube, ich verrate kein Staatsgeheimnis, Lars, wenn ich sage, dass du in E.ON investiert bist. Also holen wir jetzt erstmal die Meinung von Sebastian rein, weil ich glaube, Sebastian, du bist nicht investiert.
Ich bin nicht investiert und ich habe mir immer die Frage gestellt, warum E.ON natürlich so wenig vom KI-Boom bisher profitiert hat. Also klar, Netzbetreiber, hängt auch viel Regulierung mit drin, im Gegensatz zu den amerikanischen Mitwettbewerbern im US-Markt. Aber man muss sagen, wenn ich mir die Bewertung so anschaue, Umsatz, Gewinn, Dividende, passt alles, was halt bei E.ON momentan reinfällt. Und warum die Aktie auch jüngst schwächer war, ist die Verschuldung. Und die Verschuldung liegt bei etwa 46 Milliarden Euro. Und da macht sich halt der Markt einfach, und wir hatten das ja im ersten Thema, auch Sorgen, wenn jetzt diese niedrig verzinsten Anleihen von früher gerollt werden müssen, also verlängert werden müssen, zu höheren Zinsen, was das dann für E.ON bedeutet. Und ich will hier explizit nicht ausrufen, dass das irgendwie jetzt existenzgefährdend wäre für E.ON, aber sie müssen halt dann einfach mehr Geld aufwenden, um diese Zinsen zu rollen. Also ich finde E.ON ganz okay. Ich habe aber noch einen zweiten Idee oder einen zweiten Wert in petto, aber ich lass mal Lars zuerst machen. Vielleicht kennst du den Lars. Würde mich interessieren, was du davon hältst. Ich lüfte das Geheimnis dann.
Ja, also da ich so ein großer
Fan von... Du meinst RWE?
Nein,
Spaß. Die sind auch ehrlicherweise, man tut immer so, als wären E.ON und RWE irgendwie so zwei, so die gleichen Tierchen oder als wären die gleiche Gattung, aber... Dem ist ja eigentlich gar nicht so.
Waren
und jetzt
sie, waren
überlasse
sie
ich dir
mal,
das.
Sind sie aber nicht mehr, genau.
Genau. Und jetzt überlasse ich dir, Lars, das kurz aufzudröseln.
Ja, E.ON hat wahrscheinlich auch bei mir, im Zukunftsdepot bei den Renditespezialisten am Anfang zu den meisten Nachfragen geführt. Dazu muss man sagen, dass ich jedem Wert eine klare Rolle zuordne. Das heißt, ich suche nicht nach der eierlegenden Wollmilchsau. Und bei E.ON ging es darum, dass ich einen soliden und in dem Fall europäischen und gerne auch deutschen Dividendenzahler habe. Und bei E.ON sind die Dividenden sicher, denn wenn, Sebastian hat so angedeutet, wenn irgendwas Existenzgefährdendes passieren würde, dann müssten diese Staatsverträge, die hier für die Netze bestehen, automatisch angepasst werden. Das wird also nicht passieren. Wir kommen gleich noch zur Verzinsung. Also ein solider Dividendenwert und die Dividenden sind seit dem Kauf 2020 haben wir etwa 40% des Kaufpreises in Form von Dividenden auch wieder zurückbekommen. Und die Dividendenrendite beträgt jetzt für mich etwas über 6%. Also, weil gekauft zu etwa 11 Euro und heute kommen eben, lass mich nachgucken, was ist die aktuelle Dividende, müssten um die 60 Cent sein, genau, 60 Cent, nächstes Jahr 63 Cent, dann 64 Cent, 65 Cent, also. So steigt die Dividende bezogen auf den ersten Kaufkurs. Das alles haben sie erfüllt. Die Aktie ist seitdem um etwa 60% gelaufen, also durchschnittlich. Was aber immer mit drin war für E.ON, und das war der Grund, warum ich gesagt habe, die solide Dividendenwerte mit potenziellen Kicker, weil wir natürlich den Ausbau dieser Netze dringend bräuchten. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Wenn wir über KI-Ausbau, über KI-Boom sprechen, davon war 2020 zwar noch nicht die Rede, aber es war klar, wir brauchten den Digitalausbau, dann braucht man diese Netze. Und man braucht dementsprechend diejenigen, die diese Investitionen tätigen. Was mich ein bisschen kritisch stimmt, ist, dass wir jetzt gerade, es gibt sogenannte Garantieverzinsung, also das, was oder Pauschalverzinsung, und die ist zwar leicht angehoben worden, das war letzte Woche, aber nicht so stark, wie man es erwartet hätte. Und diese niedrige Verzinsung hat dafür gesorgt, dass E.ON jetzt nach den Zahlen ein bisschen zurückgekommen ist. Ich gehe davon aus, dass das Ganze nochmal nachverhandelt wird, denn die tatsächliche Entscheidung fällt am 14. September erst. Und die Stromentscheidung, also die Stromnetze sind die wichtigeren, das wird erst 2027 neu verhandelt. Aber, und das ist das Entscheidende, wenn man jetzt fragt, was ist kurzfristig der Kicker für E.ON, dann sind es kurzfristig sinkende Zinsen. Denn diese Investitionen werden bezahlt mit sehr, sehr, sehr viel Investitionen. Das heißt, man hat fast 50 Milliarden an Schulden, ja, handelbare Schulden. Aber da sagt der Markt natürlich, ja, die werden ja auch refinanziert. Und wenn das auf dem aktuellen Niveau refinanziert wird, dann ist es ein höherer Schuldendienst als 1 oder 2 Prozent tiefer. Und das macht dann bei so einem Unternehmen enorm viel aus. Also du kannst nicht 1 zu 1 sagen, 2% niedrigere Zinsen und E.ON steht im Kurs 50% höher. Aber in der großen Größenordnung darf man das durchaus denken. Insofern, ich bleibe hier langfristig weiter investiert, im Wesentlichen wegen der Dividenden. Ich glaube aber, dass Netzausbau ein noch größeres Thema werden muss, als es das momentan schon ist.
Und ich bringe nochmal nur ein Portfolio-Gedanken mit rein. Also wenn du, Jan, die E.ON noch nicht im Depot hast und dir die Frage stellst, macht die als irgendwie so ein Defensivspieler Sinn, dann würde ich in der Tendenz sagen, ja, aufgrund des Geschäftsmodells und allem, was damit einhergeht. Aber dann würde ich noch diese Timing-Komponente mit reinbringen und die Frage stellen, aber warum genau jetzt? Also vielleicht ist das, was Lars gesagt hat, dann tatsächlich auch ein Trigger, sich jetzt dafür zu entscheiden. Muss man dann nochmal genauer eruieren. Aber ich würde in der Tendenz mir die E.ON auf die Watchlist legen und dann erst in einer Phase wieder dort, oder nicht wieder, sondern hinein akkumulieren, wenn wir wahrscheinlich eher Abverkäufe haben. Also das heißt, wenn du irgendwelche offensiven Spieler in der Tendenz vielleicht ein bisschen abbaust, weil das Sentiment in eine andere Richtung dreht, also eher Risk-Off am Markt herrscht, oder wenn du sehr smart bist, dann also auch das Timing kurz davor erwischst. Ich glaube, das ist dann eher der Markt, der für so eine Investition in so einen Spieler dann also auch sinnvoll ist. Also klar, kann man natürlich anders sehen, ob man, die Frage ist natürlich, wie viel Timing will man drin haben? Und im Zweifel würde ich dir raten, wenn du sie interessant findest und sagst, ja, ich brauche aber so einen Baustein noch im Portfolio, warum dann halt nicht einfach mal 1 Jahr, 12 Monate, 18 Monate oder so über einen Sparplan ein bisschen hinein akkumulieren und dann erstmal auch einen Fuß in der Tür haben. Genau.
Ich hätte für dich ja noch einen zweiten Vorschlag für die Watchlist, weil ich habe mir im Zusammenhang mit E.ON mal den ganzen Sektor angeschaut und ich weiß nicht, ob du sie kennst, Lars, die Terna aus Italien. Also Terna ist der italienische Konkurrent, sage ich mal. Die haben etwas mehr Dividende, sie haben überall auch ein bisschen mehr Wachstum, sie haben eine geringere Verschuldung, aber sie sind teurer als E.ON. Das heißt, wenn man in Netzbetreiber rein will, kann man die ja auch mal auf die Watchlist legen. Italien, habe ich recherchiert, soll auch einen sehr transparenten Markt haben für diese ganzen Netzbetreiber. Deswegen ist die Terna auch ein bisschen höher bewertet. Also von daher, das wäre vielleicht noch eine zweite Idee, wenn man in diesen Markt reingehen will.
Ja, also kann ich nur unterstreichen, ist noch defensiver, weil sie, anders als E.ON, ja, sie haben ja auch weniger Ausbau und sie machen vor allem die letzte Meile nicht. E.ON geht ja bis an den Endkunden ran. Und insofern, wenn man den Versorger der Versorger, also das einzige Risiko, was man vielleicht da nennen muss, ist natürlich, das ist dann 100% Regulierung. Das heißt, für Terna ist natürlich, aber der italienische Staat hat vermutlich kein Interesse daran, seinen einzigen Versorger in irgendeiner Art und Weise zu belasten. Nur das muss man eben wissen. Sollte sich der politische Wind irgendwie mal drehen, dann man ist eben davon ab, von dieser Regulierung und von dem, was man verdienen darf, abhängig. Aber der Wert sieht gut aus.
Was haltet ihr eigentlich von Giorgia Meloni, ihr zwei?
Da kommst du jetzt aber wirklich...
Naja, das ist aber weit hergeholt, wo wir gerade über den italienischen Staat reden.
Finde ich. Das ist, da siehst du mal, sie macht ja viel, was hatte man sich Sorgen gemacht und vielleicht auch zu Recht, angesichts der, was aus so einem Wahlprogramm nachher rauskommt. Und sie ist ja ein, also es macht sie wahrscheinlich schon sympathisch, dass sie sich Donald Trump entgegengestellt hat. Aber... ja, ich finde es ganz spannend, dass die Realpolitik dann doch eine ganz andere ist als die, die im Wahlkampf hier oder womit sie Stimmen gewonnen hat im Wahlkampf.
Lieber bei The Dip-Hörer, Der Sommer ist heiß und wir als By The Dip Team, wir sind es auch. Wir ziehen den kompletten Sommer durch für euch, ganz ohne Pause und halten euch konstant auf dem Laufenden über Aktien, Bitcoin, Gold und Silber. Wenn du unser Format magst, dann würden wir uns total freuen, wenn du uns abonnierst. Für dich ist es nur ein Klick und für uns sehr wertvolle Wertschätzung für unsere Arbeit hier. Also, klick unbedingt den Abo-Button und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserer aktuellen Ausgabe.
Ansonsten kann ich wenig über die italienische Politik sagen, außer seit 2 Jahren kein Kabinett, welches zerschlagen wurde und sich wieder neu bilden musste.
Danke.
Und wütende Abgeordnete und so weiter. Also so viel Ruhe. Jetzt muss Italien nur noch wieder zurück in den Fußball-Olymp finden. Dann sind sie in Europa ganz vorne.
Ja. Kann ich nichts anfügen.
Okay, dann schwenken wir jetzt auch weg von Frau Meloni und gehen rüber zu den Wall Street Insidern. Die 13F-Filings sind wieder rausgekommen und wir haben da in dieser Woche einfach mal einen Blick riskiert. Sebastian, was hat dich da angesprungen und was hat dich überrascht? Was fandest du spannend?
Mache ich gerne. Also ich gebe noch mal kurz Kontext zu 13F oder 13F-Filings. Das ist in den USA eine Regulierung, das heißt Vermögensverwalter ab 100 Millionen Dollar an verwaltetem Geld oder Kapital müssen immer zum Ende eines Quartals plus 6 Wochen offenlegen, was sie so gemacht haben. Und damit will die amerikanische Börsenaufsicht einfach Einblick gewähren, dass man sieht, gibt's Klumpenbildungen, gibt's gewisse Risiken im Markt, wobei man sagen muss, natürlich große Vermögensverwalter können da einiges verschleiern, weil die haben natürlich nicht nur eine Dependance in den USA, sondern vielleicht auch in Cayman Islands oder Europa und sonst wo. Aber kurzum, man bekommt schon einen guten Einblick in große Investoren, was die machen. Und mir fiel auf Peter Thiel. Peter Thiel hat von seinem eigenen, nennen wir es mal Family Office, 72% in KI-Infrastruktur investiert. Also er ist massiv in die Stromversorger reingegangen, in Navista Energy, in Navistra, in American Electric Power. Also da sieht man, er wettet also 3/4 seines Kapitals momentan auf die sogenannten, ja, man nennt es im englischen Research immer die AI-Bottlenecks, also dort, wo wirklich Engpässe entstehen in der Stromversorgung. Also offenbar hat er da gute Aussichten dafür, dass er denkt, da wird noch eine Menge Geld zu verdienen sein. Und das Zweite fand ich interessant, ich bin auch nochmal bei Peter Thiel, er hat sich eine große Villa in Venezuela gekauft. Also ich denke, er sieht das als den nächsten großen Markt, wo er ebenfalls investieren will, geht schon in den Immobiliensektor rein und ich bin mal gespannt, was er als weitere Investments tätigt. Also das fiel mir so diese Woche bei den aktuellen Zahlen bzw. Daten der 13F-Filings auf.
Mhm. Lars, was ist dir da über den Weg gelaufen?
Also zum einen ist mir aufgefallen, dass sie alle, Seth Klarman, Stanley Druckenmiller, David Tepper, alle haben Amazon aufgestockt. Mich als Amazon-Aktionär freut das natürlich. Und ganz, ich fand jetzt so ganz spektakuläre waren nicht dabei. Allerdings, Bill Ackman hat sich gegenüber Visa geäußert. Ich habe da auch einen Podcast zu gemacht. Weil er Visa und ich nenne das jetzt, weil ich das genauso sehe, diese großen Visa, Mastercard, Amex haben ja ein bisschen anderes Geschäftsmodell, sind alle ein bisschen runtergekommen, weil man gesagt, Stablecoins und KI und das in Verbindung könnte deren Geschäftsmodelle disruptieren. Bill Ackman sagt, es ist eigentlich genau andersherum. Und es gibt viele Fälle, in denen ich Bill Ackman auch gerne widersprochen hätte. In dem Fall stimme ich ihm aber zu. Ich glaube auch, dass gerade ein Unternehmen wie Visa eher eines davon sein wird, was mit seinem regulatorischen Netzwerk, welches man dann auch für Stablecoins braucht, welches man für jede Art von agentischer KI braucht, eher zu den Profiteuren gehören wird. Ist momentan an der Börse eher unspektakulär, aber da stimme ich diesem ausgesprochenen Egozentriker zu.
Aber er ist ein Genie. Bill Ackman, würde ich sagen, ist ein unglaubliches Marktgenie.
Werden diejenigen, die seinen Hörbar-Live-Short mitgemacht haben, vielleicht anders sehen? Aber
ja, aber die Chipotle Long gekauft haben, sehen es vielleicht auch wieder anders.
Ja.
Damals. Also.
Aber die Valiant mitgekauft haben, die sehen es auch wieder anders.
Und die seinen ersten Netflix-Trade mitgemacht haben?
Die sehen es auch wieder anders.
Also, ja. Bill Ackman, da scheiden sich tatsächlich so ein bisschen die Geister. Ich muss aber sagen, ich bin auch in der Tendenz leider eher ein bisschen Fanboy, muss ich sagen. Auch wenn er, ja, sich so in so ein Profi-Tennis-Match einzukaufen, das ist vielleicht auch ein bisschen lächerlich. Aber egal, also mir ist tatsächlich auch, und das fand ich am spannendsten, Bill Ackman über den Weg gelaufen in dieser Woche mit seinem zweiten Netflix-Trade. Ich sage bewusst Trade, weil ich glaube, es ist nur einer und kein Investment. Keine Ahnung, ob das halt einer von Lars' berühmten Rache-Trades ist, also Ackman hier unseren Podcast hört und Lars hat ja, glaube ich, so ein Ding mal mit Xiaomi oder so gehabt, ne, wo du mal irgendwie nicht reingekommen bist und dann musstest du dich aber noch rächen und dann da irgendwie nochmal Geld machen mit dieser Position. Vielleicht ist das jetzt auch so bei Netflix, also kurzum, Bill Ackman hat wieder Netflix gekauft. Er hat 2022, glaube ich, schon mal so ein ganz, ganz kurzes Netflix-Gastspiel hingelegt, hat, glaube ich, zum Top gekauft und zum zum Boden irgendwie, also perfektes Kontra. Er war der perfekte Kontraindikator. Und jetzt ist er wieder drin. Jedenfalls habe ich mir noch mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Moment, ich muss sie nur kurz finden. Und zwar sind es jetzt 5% vom Portfolio. Und er hat sich irgendwie geäußert, einen Brief geschrieben und so weiter, warum er jetzt wieder in Netflix drin ist und sie haben den Streaming-Krieg gewonnen, bla bla bla. Aber ich glaube, dass man halt jetzt einfach bei der aktuellen Bewertung nur sieht, also KGV war im Schnitt der letzten 10 Jahre bei Netflix 60. Jetzt gerade ist es 25. Wir haben ein EBITDA-Wachstum im Schnitt von 20% in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass das halt irgendwie so eine Art Turnaround-Trade ist. Und ich würde sogar einen, ja, zumindest mal einen dreistelligen Betrag drauf wetten, dass man, oder vielleicht sogar einen vierstelligen Betrag. Aber ich würde auf jeden Fall drauf wetten, dass er innerhalb der nächsten 2 oder 3 Quartale da auch wieder draußen ist. Ja, Lars, möchtest du dagegen wetten?
Komm, tausi ob er da wieder raus ist, das weiß ich nicht. Es macht immer Spaß, ihm zuzuhören. Man muss ja auch manchmal das nach vorne raus von dem Handeln dahinter trennen. Und er hatte seine schwierigen Jahre, aber ich glaube, in den letzten Jahren hat er im Schnitt 16-17% erwirtschaftet per anno. Das ist für so eine große Adresse durchaus bemerkenswert. Und ja, es gibt halt Leute, die hören sich gerne reden. Wer wäre ich, das jemandem vorwerfen zu wollen? Was übrigens für Bill Ackman, Bill Ackman, ein absoluter Gamechanger war, und das kann man vielleicht mitnehmen, er hat erst vor 7 oder 8 Jahren entschieden, dass die Investoren in seinen Fonds nicht mehr einfach so raus können. Und er hat gesagt, das ist der ganz, ganz große Krux für Hedgefonds, für jede Art von Fonds, die so zyklisch handeln müssen. Weil dann gehen deine Investoren raus. Wenn es mal gerade nicht so gut läuft oder der Markt sendet irgendwelche gefährlichen Signale, dann gehen sie alle raus. Und du musst deine Positionen liquidieren, genau in dem Moment, wo du gerne nachkaufen würdest. Und heute hat er 97%, also man kann Pershing als Aktien kaufen, wenn man, also ist keine Empfehlung, aber in seinen Fonds kann man nur investieren, wenn man auch sich langfristig committet. Und das ist natürlich für jemanden, der antizyklisch unterwegs ist, wie Bill Ackman, ein absoluter Gamechanger, dass die Leute dann nicht einfach von heute auf morgen raus können. Geschlossene Fonds warnt man vor, aber wenn mich jemand zwingen würde, einen Fonds zu machen, dann würde ich es auch nur so machen. Minimum 5 oder 7 Jahre. Ansonsten sitzt du jeden Morgen am Telefon und musst die Leute in deinem Fonds drin halten. Was für eine furchtbare Vorstellung.
Ja, ja, wenn Onkel Heinz da wieder der Nachtschweiß ausgebrochen ist.
Ja, ja, absolut. Ja, und du sagst, jetzt muss ich nachlegen, jetzt kaufe ich die Aktien, aber nein, das ist auch ehrlicherweise, können wir mal zum eigenen Thema machen, der so ein bisschen das Problem von ganz einfachen Publikumsfonds, nicht von ETFs, aber da sind Fondsmanager drin und die können natürlich, die sind ja nicht alle dusselig und sagen, ja, ich verkaufe, wenn alle verkaufen, aber was willst du machen, wenn Kapital abgezogen wird, dann musst du verkaufen, ob du willst oder nicht.
Und ein Problem, vielleicht sollten wir es wirklich zu einem extra Thema machen, Lars. Die Publikumsfonds haben ja noch Statuten und da steht ja oft drin, wenn XY 30% gefallen ist, gehen wir raus. Und das war, ich habe das bei Stiftungen mitbekommen während Corona im Crash. Die haben alle in diesem April-Crash abverkauft, sind rausgegangen und haben die V-Erholung nicht mitgemacht und saßen dann auf Riesenverlusten. Also auch das ist ein Riesenproblem, diese Statuten. Die kannst du als Hedgefonds umgehen. dann hast du in Anführungsstrichen nur noch das Problem mit deinen Kunden, dass die raus wollen. Aber Publikumsfonds haben mehrere Probleme, gerade wenn es wirklich spannend an den Märkten wird,
ja,
sprich wenn es knallt.
Bis hin zur Mindestinvestitionsquote, die glaube ich oft über 90% liegt.
Ja.
Also Sebastian, höre ich da jetzt raus, dass wenn Pershing Square im MDAX wäre, dass du die sogar der DWS vorziehen würdest?
Ja, das sind ja zwei verschiedene Tierchen. Also die DWS ist ja wirklich ETF-Geschäft, Vermögensverwaltung, und bei Pershing kaufst du ja, oder ein Stück von Bill Ackmans Skills kaufst du ein, das sogenannte Permanent Capital Vehicle, wo einfach das Kapital immer konstant bleibt und er drin arbeiten kann. Ich habe die Pershing schon auf der Watchlist gehabt, sie hat mir aber dann nicht so gut gefallen für das, was du als Aktionär kriegst, im Vergleich zu dem, was natürlich diejenigen kriegen, die direkt in den Hedgefonds investieren.
Und Bill. Bill wird immer zuerst bezahlt.
Klar. Ja, ja. Ja, sonst hat man ja auch kein Geld, um dann halt mal so ein Doppel auf der ATP-Tour mitzuspielen und so. So, und außerdem finde ich, dass man so ein Portfolio von Bill Ackman, also das, was mir sehr gut gefällt an ihm, ist, dass er so konzentriert ist und irgendwie auch so Conviction hat. Aber ehrlicherweise, also so auf eine Uber und eine Amazon und eine Alphabet, da kann man vielleicht im Zweifel auch selber drauf kommen und sich das irgendwie mit eigener Gewichtung zusammenstellen. Also das muss man jetzt auch ganz klar mal so sagen. Egal, so, machen wir weiter mit unserem nächsten Thema. Und zwar, ja, mit der Frage, und ich habe es jetzt hier wirklich in der Themenliste wirklich nur als Frage drin, also hat Trump einen Plan? Und Sebastian, das frage ich dich jetzt.
Larsens sein Thema war das.
Larsens
Thema. Ihm sein Thema. Ja, und ich habe das getan, was ich euch auch angekündigt habe. Ich bin versucht, tiefer einzusteigen. Und man kann das natürlich, zuerst mal müsste man zwei Themenblöcke voneinander trennen. Ihr beantwortet einfach, was ihr möchtet. Einmal, es geht jetzt weniger um den ganz kurzfristigen Plan in die Lage im Nahen Osten. Aber auch, ob aus diesem scheinbar erratischen Verhalten ein Plan herrührt. Und ich habe es wirklich versucht, weil es mir zu billig ist, zu sagen, naja, der Mann ist einfach nur ein Verrückter. Und deswegen bin ich nochmal durchgegangen, dieses ganz, ganz große Pamphlet von Steven Miron. Ja, daraus ist Mar-a-Lago entstanden, daraus ist entstanden diese Taktik, erstmal 100 Tage lang alle mit sämtlichen Entscheidungen verwirren, dann so und so. Also letztlich eine Blaupause dessen, was tatsächlich auch in der ersten Amtszeit ziemlich genauso abgelaufen ist. Und ich gebe es ganz offen zu, obwohl ich bewusst versucht habe, Stränge herzustellen, fiel es mir nicht ganz leicht, daraus aus den aktuellen Handlungen einen Plan abzuleiten. Was man, und das, was heißt zur Entschuldigung, oder was man ganz klar sagen muss, die Entwicklung der USA hin zu einem Land, welches nicht mehr ausreichend schnell wächst, dessen Bevölkerung nicht ausreichend schnell wächst und dementsprechend die Schulden steigen, die hat schon früher begonnen, die hat viel früher begonnen. Das sehen wir in fast allen westlichen Industrieländern und wir sehen das auch in China. Und dass man dem irgendwie Herr werden muss und dass die USA insbesondere auch reagieren und sehr deutlich reagieren auf den Wettbewerb aus China, das ist für mich alles nachvollziehbar. Aber ehrlich, man muss ja eine Antwort formulieren und dann sagen, er würde das passen. Und dann formuliert man eine Fantasieantwort und sagt, würde das passen? Man kann ja so ein Try and Error. Und die Antwort, die am ehesten passt, und es ist eine Seite in diesem riesigen Pamphlet drin, wo drin steht, dass es leichter wird, politische Ziele umzusetzen, wenn möglichst viel Machtkonzentration auf einen Posten fällt. Und mir fällt, das ist der Punkt, der für mich am plausibelsten ist, so wie Trump sich verhält oder die Trump-Administration, aber man kann es ja schon zumindest mal nach außen an der Person festmachen, hat er es natürlich geschafft, dass alles nur darauf hört, was auf Truth Social von ihm geschrieben wird. Das heißt, diese Form der Machtkonzentration, die hat stattgefunden, aber der Rest ist, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also wenn du dein Vermögen vertausendfachst innerhalb von wenigen Monaten, wenn deine Söhne, deine ganze Familie, alles, was an Günstlingen um dich herum ist, in unfassbarer Geschwindigkeit ihr Vermögen steigert, Ja, wenn das der Plan war, dann ist der Plan ziemlich gut aufgegangen. Man tut den meisten Bananenrepubliken Unrecht, wenn man das als so bezeichnen würde. Aber kurzum, ich weiß, war eine lange Ausführung, mal abgesehen von den Dingen, die die USA sicherlich als Land beschäftigen im Wettbewerb, kann ich explizit aus dem Weg von Donald Trump keinen größeren Plan erkennen, außer dass er Donald Trump und allen in seinem Dunstkreis ganz massiv nützt.
Sebastian, wie blickst du auf Trump? Kannst du da einen größeren Masterplan erkennen?
Ja, ich will mich jetzt nicht rauslavieren gleich am Anfang, aber vielleicht vieles, was gemacht wird, erkennen wir möglicherweise wirklich erst rückblickend in ein paar Jahren, weil Trump, er tritt ja nach vorne auf, und das ist genau richtig, was du sagst, Lars, und alle gucken, was macht er, was sagt er, was tut er, aber die Administration ist natürlich viel größer. Also da laufen ja unglaublich viele Vorgänge, unglaublich viele Gesetze, die da gemacht werden. Also Trump entscheidet ja nicht alles und macht da alles. Ich vergleiche das immer gerne damals mit Nixon, der war ja teilweise auch nicht mehr wirklich handlungsfähig, und die Administration und die zweite Reihe und Kissinger und andere haben sich dann darum gekümmert. Also vielleicht passieren da im Hintergrund auch noch Dinge, die wir erst später blicken werden. Im Moment würde ich aber fast sagen, der Plan, was neben, und das sehe ich, bin ich auch ein Kritiker davon, neben dieser Selbstbereicherung, ist aber irgendwo in meinen Augen schon so ein America First. Also er versucht schon, die USA nach vorne zu stellen. Ich glaube auch, das ist ein Trend, der nicht nur USA isoliert bleibt. Das sehen wir auch, finde ich, auch in Europa immer mehr. Da werden mehr Länder reagieren und sich einfach selber eher nach vorne stellen als die anderen. Und das ist schon etwas, dass er versucht, wieder Industrie anzusiedeln oder dass er sich militärisch, ich meine, wir haben den Iran-Krieg, ganz klar. Ich rechne aber damit, dass er vielleicht danach sich zurückzieht und sagt, wir machen da keine Kriege mehr. Man hat wahrscheinlich gedacht, man kann da jetzt nochmal Macht demonstrieren und nochmal Einflussnahme ausüben. Das hat jetzt nicht so geklappt bisher. Aber dass einfach sich die USA zurückziehen in ihre Hemisphäre und da ihr Ding machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine kommende Administration das so ähnlich, vielleicht nicht so erratisch, auch weiterführen wird. Aber ich bin absolut, oder ich gebe absolut recht dir, Lars, es ist schwierig, den großen Masterplan jetzt hier zu erkennen. Aber das war auch früher so, dass man erst ein paar Jahre Abstand gebraucht hat, bis man wirklich sagen konnte, was haben die denn da alles gemacht und was waren die Auswirkungen?
China, lass uns da mal jetzt rübergehen. Wir haben diesen Mega-IPO mitgebracht, der jetzt da kürzlich stattgefunden hat von Unitree. Und die haben mit 600% zugelegt, um 600%. Und da ist jetzt halt die Frage, ja, was machen die denn eigentlich? Und das, was sie machen, ist das denn jetzt halt wirklich ein Megatrend, in den es sich zu investieren lohnt?
Also was machen sie? Sie machen das, vielleicht haben es viele gesehen hier, chinesisch Neujahr, und die feiern die tanzenden Roboter. Die kommen von Unitree, deswegen IPO-Start 600% nach oben, Schlusskurs war dann immer noch über 400%. Die interessantere Zahl ist allerdings eigentlich nicht die relative Performance, sondern die Privatanlegertranche bei Zeichnung vor IPO war 8000-fach überrannt. Also da sieht man, Robotik ist ein großes Thema bei den Privatleuten, aber es ist auch generell eins, ich hatte ja bei uns bei By the Dip meinen Podcast dazu gemacht, also Robotik darf man aber auch nicht nur den Fehler machen und stellt sich jetzt das vor, was Elon Musk sagt, also ein Optimus-Roboter oder ein tanzender Roboter, was die Chinesen haben, sondern das können natürlich auch Greifarme sein und Rollen für die Industrie. Aber Robotik zusammen mit KI, das wird garantiert ein großer Megatrend werden, und von daher lohnt sich zumindest mal zu schauen, wie man da reinkommt. Unitree ist jetzt für uns nicht investierbar. Der größte außerhalb Aktionär, das heißt, der jetzt nicht zum Management oder den Gründern gehört, ist Meituan. Meituan hält 10% etwa an Unitree. Das heißt, bei so einer Market Cap von 55 bis 60 Milliarden Dollar wären das 5,5 bis 6 Milliarden Dollar. Aber Meituan ist halt mehrere 100 Milliarden Dollar schwer. Von daher merkt man da jetzt nicht unbedingt, dass sich die Kursnadel groß bewegt, wenn sich Unitree nach oben bewegt. Aber ja, vielleicht, was haltet ihr von dem Thema? Vielleicht haben wir ja noch eine Idee, wie man investieren kann. Ich hätte noch einen ETF in petto, den man sich mal anschauen könnte.
Ja, führst doch direkt mal aus.
Kann ich gerne. Ich habe nämlich mir mal die ETF-Landschaft angeguckt, und es gibt hier bei uns in Europa 5 Stück, die zugelassen sind. Da muss man auch sagen, wenn man die lange Historie nimmt, über 3 Jahre sind die 2 Produkte von iShares am besten gelaufen. Aber es gibt jetzt seit wenigen Monaten noch einen von Crane Shares. Das ist der Global Humanoid and Embodied Intelligence ETF. Der hat im Gegensatz zu den iShares-Produkten einen höheren China-Anteil. Das heißt, da ist man deutlich stärker in die chinesischen Hersteller und Zulieferer mit investiert. Das ist ganz spannend. Aber ich muss sagen, so richtig finde ich von allen ETFs keinen, der das Thema wirklich so trifft, wie ich es gerne haben möchte. Also ich finde den Crane Shares noch am interessantesten, muss ich sagen, als Pendant. Aber so richtig mit den topführenden Werten hat noch keiner einen, finde ich, hier konstruiert. Also vielleicht seht ihr es anders, aber ich finde dafür, dass es so ein Megatrend ist und jetzt mit KI immer umsetzbarer wird. Und neulich hatte der CEO von Unitree gesagt, sie werden die Umsätze vervielfachen bis 2030 und viel mehr Leute werden hier Roboter bestellen. Dafür ist die Investmentlandschaft noch relativ dünn, dass man wirklich hier ja einen Pure Play, würde man sagen, bekommt. Also einen ETF, der wirklich eine klare Fokussierung hat.
Mhm. Lars, Roboter, AI, kaufenswert?
Ja, das wird gigantisch groß. Aber das ist auch schon gigantisch groß. Man darf sich nur nicht diese tanzenden Hunde und die Humanoiden dabei vorstellen. Damit verdient keiner Geld. Und das liegt natürlich einfach daran, dass auf einen relativ geringen Output, oder habt ihr zufälligerweise Freunde im Bekanntenkreis, die einen humanoiden Roboter im Haushalt haben, also auf einen relativ geringen Output, konzentrieren sich die gesamten Forschungskosten. Und dementsprechend, Unitree ist, weil sie in anderen Bereichen sind, offiziell profitabel, aber für die meisten gilt das eben nicht. Das heißt ja nicht, dass der Bereich Robotik nicht schon ein Risiker ist. Also wenn man sich zum Beispiel Intuitive Surgical anschaut, ja, das sind ja diese OP-Roboter. Da sprechen wir über hochprofitable Unternehmen mit hochprofitablen Serviceverträgen und dementsprechend, das wird unter dem Einsatz von KI, wobei man KI auch so ein bisschen dann trennen muss von Large Language Modellen, also KI, das sind letztlich auch Algorithmen, die kommen da ja schon zum Einsatz. Das wird ein großes Thema, aber wann man an der Börse damit Geld verdient, ist nochmal was anderes. Heute ist 3D-Druck in der Industrie Standard, selbst in der Bauindustrie wird es immer mehr. Und wann ist der letzte große 3D-Druck an der Hype an der Börse gewesen? Der ist seit Ewigkeiten, ist es her. Und dementsprechend muss man ganz klar unterscheiden zwischen Unternehmen, die heute bereits damit Geld verdienen, mit Industrierobotern und einer Wette oder einem Wettschein, den ich einlösen möchte, indem ich sage, hier wird mit humanoiden Robotern Geld verdient. Das ist nochmal was ganz anderes.
Ich würde noch kurz einwerfen, Timo, ich lasse dich gleich, was die humanoiden Roboter angeht. Und viele gucken ja drauf und sagen, ach, guck mal, wie schön die da in China bei irgendwelchen Veranstaltungen tanzen. Ich glaube, das ist eher Militärtechnologie. Also damit zeigt man natürlich, was so ein Roboter in zukünftigen Kriegen, und vielleicht habe ich zu viel Terminator geschaut, aber also da zeigt man eher, zu was die fähig sind. Weil die nutzvollen Roboter in der Industrie, die werden wahrscheinlich Greifarme und Haken und Rollen haben, so hat es Goldman Sachs neulich mal beschrieben. Und das, was wir da sehen, die laufen. Ich glaube, dass das eher in die Rüstung gehen wird, massiv in Zukunft. Und nicht unbedingt, dass so ein Roboter in jedem Haushalt steht und Teller abwäscht oder was auch immer.
Aber in 20 Jahren Sexroboter. War schon so lange die größte Industrie, da ist Geld reingeflossen.
Ja, nur die werden höchstwahrscheinlich dann auch nicht an der Börse sein, so wie alles andere, was...
Stimmt, die brauchen da Kapital, ne?
Ja, genau. Die brauchen das einfach nicht, genau, ja. Mhm. Nee, ansonsten wollte ich eigentlich nur einwerfen, dass meine Frau ja immer behauptet, ich wäre ein humanoider Roboter, weil ich auch so schön tanzen kann. Aber
nach 8 Glas Wein, oder?
Ja, genau, weil ich da auch immer so schön auf dem Tisch tanze zu Hause.
Gefährlich nahe Überleitung von Sexrobotern auf dem, was deine Frau für dich aber bitte, du bist hier der Moderator. Ja.
Genau. Und deswegen bestimme ich jetzt auch, dass wir zu dem Thema übergehen, was mir ehrlicherweise am wenigsten gefällt. Ich habe euch ja andauernd in unserem Vorbereitungscall vorgeschlagen, lass uns doch hier über Ethereum sprechen. Da kann ich dann sagen, dass ich ja irgendwer gerade 30% vorne bin. Oder lass uns, wie wäre es mit SK Hynix? Da kann ich ja dann erzählen, dass ich irgendwie 25% vorne bin und so. Und Lars und Sebastian so, nee. Wir sprechen über Nike, da bist du nämlich 40% hinten. So, und das ist wahrscheinlich das viel wichtigere Thema. Also auf jeden Fall ist es das, sagen wir mal, und jetzt mit Ernsthaftigkeit auch das relevantere Thema aktuell, denn wir sehen eine echt krasse Schwäche in dem gesamten Sektor. Und Nike ist aktuell, muss man ganz ehrlicherweise auch so sagen, einer der schwächsten Werte auch noch in diesem sehr schwachen Sektor. Und insofern ist das aber auch unter dem Gesichtspunkt Buy the Dip oder in dem Fall auch Buy the Crash, ist das halt jetzt aktuell irgendwie eine Aktie, die so spottbillig anmutet, Fragezeichen, dass man dann halt eventuell wirklich da reinsteigen müsste? Oder ist das halt einfach ein Fass ohne Boden? Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Fragestellung für viele aktuell. Sebastian, vielleicht machst du mal weiter.
Gerne. Ich gebe vielleicht mal ein bisschen Bewertungskontext mit rein. Und zwar, wenn wir uns mal das KGV anschauen, Durchschnitt über die letzten 10 Jahre 35, aktuell 23 und fürs nächste Geschäftsjahr 18. Also das ist genau das, was du sagst, Timo. Hier bewertungsmäßig richtige Kontraktion, richtig runtergekommen. Und die Dividendenrendite bei einer Nike, die war ja bisschen oder mehr oder weniger vernachlässigbar. Also Durchschnitt über 10 Jahre 1,5%. Wir liegen jetzt fürs kommende Geschäftsjahr bei 4,4 gerundet. Man muss aber auch sagen, Nike hatte diesen Mega-Corona-Hype. Also damals, ich erinnere mich noch, Sportbekleidung, Outdoor, alle wollten irgendwas von Nike, alle hatten irgendwie Zeit, die Aktie ist nach oben explodiert. Mittlerweile immer noch 80% unterhalb dieser Hype-Hochs, muss man ganz klar sagen. Und dann, wir hatten Nike, das ist schon ein Stückchen länger her, aber da hatte ich damals auch kritisiert, diese Neuausrichtung, dass man dann vom Direktvertrieb, also mehr auf Direktvertrieb geht und weniger auf Geschäfte. Und man hat ja dann auch gewisse Expertise in gewissen Sportbereichen verloren und gute Leute, die dann gegangen sind. Also Nike ist jetzt nichts, was ich im Portfolio habe oder was ich irgendwie plane. Da bin ich jetzt in dem komplett leidenschaftslos, was diese Sportbekleidung da angeht. Aber auch wenn ich mir den Chart mal anschaue, würde ich für einen Neueinstieg oder einen Nachkauf trotzdem noch ein bisschen warten. Also auch der Chart gibt momentan in meinen Augen noch nicht so viel her.
Also nach der Herangehensweise, wie jetzt Sebastian Nike besprochen hat, habe ich ja beim letzten Mal gesagt, Walmart würde ich viel tiefer kaufen. Die sind ja auch schon mir jetzt deutlich entgegengekommen. Dank meines Daumensenkens sind sie eingebrochen, weil der Markt erkannt hat, was er hier falsch gemacht hat. Bei Nike, man muss ja Fehler eingestehen. Ich würde übrigens noch hinzufügen.
Ja, ja.
In der App, Timo, ja, habe ich noch gesagt, also ITER, geiler Einstieg, weil es einfach ein geiler Einstieg war. Und zu Nike kann ich nur sagen, wenn ich investiert wäre, würde ich jetzt nicht mehr verkaufen. Ich finde das Niveau ehrlicherweise schon ganz interessant. Ich habe mir jetzt mal den ganz, ganz langen Chart angesehen, also über viele, viele Jahre. Und diese kannten ja im Prinzip 20 Jahre lang mehr oder weniger nur einen Weg. Und ich finde das Niveau so zwischen 37 und 40 Dollar, wenn sie sich denn im besten Fall da auch stabilisieren, muss ich sagen, finde ich ganz interessant. Unter Bewertungsaspekten ist jetzt die all das, was an Überbewertung durch nicht gekommenes Wachstum abgebaut wurde, ist meines Erachtens raus. Also ich würde sagen, auf diesem Niveau kann man sich mal anschauen, denn es reicht vermutlich jetzt ein Quartalsergebnis, das letzte war ja nicht so dolle, welches auch nur andeutet, dass sich der Trend ändert, um die Aktie positiv zu beleben.
Nike ist bei mir im Portfolio und ist aktuell meine schlechteste Position. Es gibt genau zwei Werte, die aktuell sehr schlecht sind in meinem Portfolio. Und das sind Novo und Nike. Und da ist halt immer die Frage, also jeder von euch, auch liebe Zuhörer, wird das ja kennen, ja, und Zuhörerinnen natürlich auch, dass man während seiner Investmentreise dann auch mal Fehlgriffe tätigt, falsche Annahmen trifft und sich dann auf einmal irgendwie auch mit so einem Wert dann auch durchaus üppig vielleicht im Minus wiederfindet. Und dann ist halt immer die Frage, was macht man damit? Weil du kannst es halt einfach nicht verhindern. Also es sei denn, du machst selbst bei deinen Investmentpositionen setzt du Stoppkurse. Das habe ich in dem Fall nicht gemacht. Ich habe sogar immer mal wieder den Einstand so ein bisschen verbilligt, bin jetzt trotzdem 40% hinten. So, was macht man damit? Es gibt da eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Also entweder man sagt dann wirklich, also ich glaube an diese Unternehmensgeschichte und ich beiß jetzt dann den sauren Apfel und ich weiß, also dass zumindest mal mit dem Teil des Geldes höchstwahrscheinlich jetzt auf kurze Sicht keine Überrendite erzielt wird. Ja. Da ist dann halt auch immer wichtig, Portfoliokonstruktion, also wie viel gibt man dann in so eine Position rein? Oder man nutzt es halt eventuell auch, um, wenn du weißt, dass du irgendwo mal einen großen Gewinn realisieren möchtest. Also bei mir beispielsweise jetzt könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann mal auch eine Verkaufstransaktion mit einer Teilgewinnmitnahme zum Beispiel bei einer ASML entsteht, wo ich halt dann einen Batzen Gewinn mitnehme, dass man dann ja vielleicht auch irgendwie mal so ein bisschen was, einen Teilverkauf von bei einer Nike macht, um dann halt irgendwie auch ein bisschen Verlustvortrag dann quasi mitzuführen, um das dann halt so ein bisschen mit dem anderen Verkauf auszugleichen. Ich sage Ihnen nicht, dass das eine Empfehlung ist, das jetzt bei Nike oder bei einer Novo oder sonst wo genauso zu tun, aber ich wollte halt nur diesen konstruktiven Weg mitgeben. Also selbst diese Verlustpositionen, die wahrscheinlich jeder irgendwie im Portfolio hat, selbst die kann man noch zu etwas gebrauchen und jetzt nicht nur aufgrund von Fehleranalyse oder, also die sind nicht nur ein Ärgernis, sondern man kann sie auch tatsächlich noch nutzen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ja, ich bin da halt 40% hinten, aber ich war auch ehrlicherweise schon mal mit einer Alphabet-Investition 40% hinten und bin jetzt irgendwie 150% vorne. Ich sage jetzt nicht, dass das bei der Nike so passieren wird und dass das für viele andere Positionen dann wahrscheinlich ist. Dafür ist Nike ist viel, viel schwächer und hat eine viel größere Konkurrenz als alle anderen. Also es gibt valide Gründe, warum Nike so schwach ist und warum die so weit hinten sind. Und eben dieses eine Turnaround-Quartal, was ich vielleicht schon vor 3 oder 4 Quartalen mir erhofft hätte oder gesehen habe in der Tendenz, das ist halt bislang immer noch nicht gekommen. Und das ist halt der Grund, warum sie so weit hinten sind. Und kurzum, also entweder irgendwie mit einem, also als Verlustrealisierungspotenzial nutzen, sofern es Sinn macht, oder halt einfach in den sauren Apfel beißen und weiter drin bleiben. Oder wenn man halt wirklich nicht mehr an irgendetwas glaubt in der Aktion, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn mehr, wenn man denkt, okay, dieses Unternehmen, das wird in die Pleite gehen, dann halt lieber komplett auflösen und frühzeitig raus, bevor du noch mehr Geld verlierst. Aber das sind halt diese konstruktiven Wege, mit denen man aus meiner Sicht die Möglichkeit hat, mit solchen Positionen umzugehen.
Ich möchte noch zur Seite springen und auch noch reinwerfen. In einem langfristigen Portfolio sind Verluste fast egal wie hoch. Ich meine, bei 100% Verlust ist das Unternehmen pleite. Aber das ist kein Grund zum Verkaufen, sondern man muss sich das Unternehmen anschauen und dann sagen, entscheide ich basierend auf den Daten, dass es in den nächsten Jahren weiter nach oben geht oder wieder nach oben geht oder bin ich durch mit dem Ding und gehe raus? Denn das, was wir aktuell bei Nike sehen, diese 80% Drawdown, also vom letzten Allzeithoch, hatten wir 1:1 vor 40 Jahren. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Damals, bereinigt um alle Aktiensplits etc., war der Wert bei 45 Cent, ist dann um 80% gefallen auf 11 Cent, um dann trotz aller Korrektur bis heute fast 400.000% zuzulegen. Und das ist das aktuelle Niveau. Das heißt, viele Unternehmen, Amazon und andere, hatten oft Drawdowns von 70-80% und haben sich dann wieder erholt. Das heißt, wenn ich langfristig investiere, dann schaue ich wirklich drauf, gebe ich dem Unternehmen weiterhin eine Chance, glaube ich dran oder glaube ich nicht dran. Und wenn ich nicht dran glaube, raus, aber nur Verlust, muss ich sagen, ist nicht unbedingt das beste Argument, eine langfristige Position aufzulösen.
Und damit haben wir das Thumbnail endlich. Vielen, vielen Dank, Sebastian. 400.000% mit Nike. Und
ja,
kein
oder nie verkaufen, egal wie hoch der Verlust ist.
Genau. So, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und vielen Dank auch an euch, Lars, Sebastian, für eure Expertise, die ihr hier mit eingebracht habt. Wir sehen und hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute. Ciao, ciao.
Danke dir fürs Moderieren, Timo. Und ciao.
Bis dahin.